B5 aktuell präsentiert.
Das Gesundheitsmagazin. Jeden Sonntag um 9.35 Uhr.
Hören, wie es wirklich ist. B5 aktuell.
Mit Ulrike Ostner, guten Morgen. Bei uns geht es heute um ein besonderes Gesundheitskonzept. Eines, das helfen soll, Stresserkrankungen vorzubeugen und gleichzeitig angewendet wird, wenn Menschen schon krank sind, unter Burnout leiden, unter einer Depression oder unter Angststörungen. Es geht heute im Gesundheitsmagazin um das Konzept der Achtsamkeit mit Beiträgen von Katrin Hasselbeck. Achtsamkeit, was genau bedeutet das? Gehört hat man den Begriff vielleicht auch im Zusammenhang mit Meditation und Spiritualität. Und schon sind wir in der esoterischen Ecke.
Aufgetürmte Kieselsteine am Strand, Regentropfen auf einem leuchtend grünen Blatt, eine Seerose, hinter der die Sonne untergeht. Wer bei solchen Abbildungen mit gerunzelten Augenbrauen an Klangschalen, Räucherstäbchen und Buddha-Statuen denkt, der darf sich zu den Esoterik-Allergikern zählen. Der begreift sich und sein Leben als etwas sehr Rationales, abseits von spirituellen Gedanken an Erleuchtung oder sonstige höhere Sphären. Die gute Nachricht? Achtsamkeit kommt völlig ohne Spiritualität aus. Man muss nicht an einen Gott glauben und auch nicht an etwas ähnlich Übersinnliches. Das bestätigt Nathalie Fischer. Sie ist Diplompsychologin und Biofeedback-Therapeutin.
Wenn Sie Achtsamkeit praktizieren, dann trainieren Sie Funktionen im Gehirn. Sie trainieren verstandesmäßig etwas bei sich, nämlich auch diese kognitive Funktion, worauf richte ich meine Aufmerksamkeit. Und insofern können Sie auch ohne Räucherstäbchen und ohne Buddha-Kopf damit merken, dass es Ihnen ganz deutliche Stresskompetenz im Alltag verschafft.
Trotzdem ist auf der Homepage von Nathalie Fischer ein Buddha-Kopf zu sehen. Denn, so viel sei zugegeben, die Idee der Achtsamkeit basiert auf buddhistischen Grundlagen. Doch schon der Buddhismus ist weitaus weniger religiös und dogmatisch als alle anderen Weltreligionen. Es geht um die Erforschung des Selbst und darum, glücklich zu sein. Der amerikanische Molekularbiologe Jon Kabat-Zinn entwickelte in den 1970er Jahren eine Methode zur Stressbewältigung, die Mindfulness-Based Stress Reduction, kurz MBSR, und zu Deutsch achtsamkeitsbasierte Stressbewältigung. In seinem ersten und grundlegenden Buch Full Catastrophe Living schreibt er:
Das MBSR-Programm basiert auf einer Form der Meditation, die in den buddhistischen Traditionen Asiens entwickelt wurde, einer streng geregelten und systematischen Schulung der Achtsamkeit, in jedem Augenblick präsent zu sein, ohne zu bewerten.
Zentraler Bestandteil der Achtsamkeit ist also Meditation. Das klingt zunächst schwer trennbar von spirituellen Praktiken. Der Psychiater Josef Aldenhoff hatte als Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie in Kiel viel mit Menschen zu tun, die durch Stress psychisch erkrankt sind. Nicht immer stieß sein Vorschlag zu meditieren auf Begeisterung.
Es gibt Patienten, die sagen, das ist so ein esoterischer Schmarrn, das will ich nicht haben. Da kann man ja sagen, es gibt ja nicht nur die fernöstliche Meditation, wenn Sie das nehmen, was der Kabat-Zinn zum Beispiel macht. Das ist ja weitgehend eines religiösen Inhaltes entkleidet, also ist ja neutral.
Neutral und inzwischen weit verbreitet. Auch unter jenen, die keine Bilder von Kieselsteinen und Regentropfen an der Wand hängen haben.
Ein Achtsamkeitstraining ist also quasi ein Training fürs Gehirn und funktioniert unabhängig von Weltanschauungen. Heißt das, dass es für jeden und jede in Frage kommt, egal ob Verkäuferin, Bauarbeiter oder Büromensch? Wie lernt man, achtsam zu sein? Offenbar müssen viele von uns erst merken, dass sie bald an ihre Grenzen stoßen oder diese Grenzen überschreiten, um die Bereitschaft zu entwickeln, mehr auf sich zu schauen, so wie dieser junge Manager.
Ich habe zwei Kollegen gehabt, die an Burnout eben erkrankt sind, wovon eine Kollegin also 3 Jahre, glaube ich, insgesamt weg war. Wenn das im gleichen Unternehmen passiert, da ist man auf einmal damit konfrontiert und dann befasst man sich natürlich auch selbst damit.
Stefan Behrens ist 34 Jahre alt und arbeitet als Produktmanager bei einem Telekommunikationsunternehmen. Durch seinen Job muss er viel reisen, hat 2 Wohnsitze in 2 Städten. Er sagt von sich selbst, dass er unter Leistungsdruck steht, viel Stress hat. Eine Erkenntnis, die mittlerweile auch im Personalmanagement angekommen ist. Aber von Angeboten wie Time-Management-Kursen hält Stefan Behrens nicht viel.
Ich glaube, Stress ist einfach eine Sache, die muss man irgendwo im Kern bekämpfen. Klar, Zeitmanagement und solche Dinge helfen irgendwo dabei, aber wenn man sowas irgendwie im Kern bekämpfen kann, dann ist es natürlich viel, viel besser. Und dadurch bin ich natürlich auch auf die Achtsamkeit unter anderem gestoßen.
Den Stress durch Achtsamkeit im Kern bekämpfen. Wie das gehen soll, zeigt die Achtsamkeitstrainerin Sabrina Blau. Die 33-Jährige hat selbst eine Karriere als Diplom-Betriebswirtin hinter sich, arbeitete im Ausland, brachte es auf 60 Arbeitsstunden in der Woche. Freizeit war kaum mehr drin.
Und irgendwann habe ich gemerkt, ui, das schleicht sich weiter und weiter hinein und mir gedacht, so möchte ich nicht weitermachen. Und ich kam auch in dieser Zeit auf das Buch von Jon Kabat-Zinn, Full Catastrophe Living heißt auf Englisch. Dieser Titel, also die volle Katastrophe zu leben, der hat mich irgendwie so angesprungen. Und da bin ich hineingetaucht in das Buch. Und so hat sich dann mein Arbeitsfeld etwas gewandelt von der Produktmanagerin zur Achtsamkeitstrainerin.
Nun liegt es Sabrina Blau am Herzen, Achtsamkeit in Unternehmen zu bringen. Dazu bietet sie unter anderem den klassischen 8-Wochen-Kurs nach der Lehre von Jon Kabat-Zinn an. Eine der Übungen aus diesem Kurs führt sie auch mit mir durch. Denn was Achtsamkeit ist, so sind sich alle Eingeweihten einig, lässt sich schwer beschreiben. Am besten versteht man es durch eigene Erfahrung. Also los, denke ich, und bekomme von Sabrina Blau 3 Rosinen in die Hand gelegt.
Stellen Sie sich vor, Sie sehen diese Objekte in Ihrer Hand zum allerersten Mal, so wie ein Kleinkind.
Über mehrere Minuten bin ich aufgefordert, die Rosinen zu betrachten, sie mit allen Sinnen wahrzunehmen. Ich sehe sie an, ich drücke und fühle sie mit meinen Händen, ich rieche daran. Ich höre sogar, wie es klingt, wenn ich die Rosine an mein Ohr halte und zwischen 2 Fingern quetsche.
Und wenn Gedanken in den Sinn kommen, wieso mache ich denn diese komische Übung? Wie soll mir denn die Übung jemals in meinem Leben helfen können? Dann gucken Sie, ob Sie einfach diese Gedanken anerkennen können und dann auch wieder loslassen und sich wieder dem Objekt in Ihrer Hand zuwenden können.
Nach gefühlter endloser Zeit darf ich eine Rosine in den Mund nehmen. Dort geht das Studium weiter mit der Zunge, bis ich sie zerbeißen, kauen und schlucken soll. Die 2. Rosine soll ich anschließend in genau derselben Ausführlichkeit betrachten und essen.
Und nun lade ich Sie ein, das letzte Objekt, was Sie noch in der Hand haben, das 3., ganz normal zu essen, so wie Sie es normalerweise tun würden.
Am Ende der Übung soll ich von meinen Erfahrungen berichten. Kurz gefasst, ich war hin und her gerissen zwischen dem neugierigen Betrachten, dem tatsächlichen Wahrnehmen der Rosinen und meinem Kopf, der immer wieder querschoss und mir sagte, was machst du da, das ist eine Rosine, fertig. Aber ich bin, wie aufgefordert, immer wieder zurück zur Rosine und gerade im Vergleich zur 3., die ich ganz normal und schnell gegessen habe, muss ich zugeben, dass mir die 1. ganz ausführlich genossene außerordentlich gut geschmeckt hat. Oder besser, ich konnte sie sehr intensiv wahrnehmen.
Und genau das ist die Achtsamkeit. Ja, man bekommt viel mehr mit vom Leben, was tatsächlich auch hier und jetzt gerade passiert, anstatt von den Gedanken weggezerrt zu werden.
Der Produktmanager Stefan Behrens hat im April genauso einen 8-Wochen-Kurs Achtsamkeitstraining besucht. Auch er hat die Rosinenübung durchlebt, unter anderem. Seitdem hat sich für ihn viel verändert. Er geht viele Dinge nun ruhiger an, nimmt sich mehr Zeit für sich, für Pausen, für das Wahrnehmen des Hier und Jetzt.
Ich habe das Gefühl, dass ich entspannter bin, dass ich selbst ruhiger an Situationen herangehe. Vor allen Dingen auch dadurch, dass ich mir eben jetzt diese Pausen gönne, auch zwischendurch. Also jetzt nicht nur, wenn ich in eine Stresssituation gerate, sondern auch zwischendurch. 5 Minuten gehe ich raus und setze mich irgendwo mal ruhig in der Ecke, gehe einfach mal kurz in mich und das hat mir ungemein geholfen, insgesamt einfach von meinem Stresslevel herunterzukommen.
Katrin Hasselbeck hat diesen jungen Mann beim Achtsamkeitstraining kennengelernt. 8 Wochen dauert so ein Kurs und viele Krankenkassen geben Zuschüsse zu den Kosten von etwa 350 bis 400 Euro. Was viele aber vielleicht doch skeptisch macht, ohne Meditation scheint das mit der Achtsamkeit nicht zu funktionieren. Und Meditieren hat in den Augen vieler etwas Esoterisches oder gar Religiöses. Doch die Hirnforschung ist frei von solchen Vorbehalten und misst nur, was passiert, wenn der Mensch meditiert. Und das ist tatsächlich einiges, auch wenn es dem Laien nicht leicht fällt zu verstehen, was bei einer Achtsamkeitsmeditation abläuft.
Bei der Meditation bewege ich mich mit meiner Aufmerksamkeit nach innen, werde achtsam für die Vorgänge und lerne das zu beobachten. Das heißt, tatsächlich kann ich eigentlich das Thema Achtsamkeit kaum von Meditation trennen, weil das ein integraler Bestandteil der meditativen Techniken seit Jahrtausenden ist. Das heißt, es ist eine Geistesschulung, die aber praktischerweise, ohne dass sie einer spezifischen religiösen Überzeugung angehören müssen, funktioniert.
Die Diplompsychologin Nathalie Fischer meditiert selbst seit vielen Jahren. Für ihre Patienten hat sie eine achtsamkeitsbasierte Therapieform gewählt, zu der auch Meditieren gehört. Was aber ist das, Meditation? Bei Josef Aldenhoff, dem Psychiater aus Kiel, sieht das so aus.
Ich mache ganz einfache Atemmeditation, also eine Sitzmeditation, dass ich sitze und dass ich meine Atmung zähle. Und wenn Gedanken kommen oder Gefühle kommen, dann lasse ich die da sein. Das ist alles. Das ist eigentlich ganz unspektakulär.
Da sitze ich also und atme ein, aus, ein, aus. Puh, ich muss noch ein Geburtstagsgeschenk für Onkel Peter besorgen. Oh, loslassen. Weiteratmen. Ein, aus, ein, aus. Was koche ich eigentlich heute Abend? Das überlege ich später. Einatmen, ausatmen. Ah, das tut gut. Ich spüre meinen Bauch, wie er sich bewegt. Eine schöne Stille ist das hier. Ein, aus, ein, aus. Einfach nur sein. Fühlt sich gut an. Das bin ich. Ein weiterer Aspekt der Achtsamkeitsmeditation lautet, nur beobachten, nicht bewerten. Etwas, das uns Menschen aus dem westlichen Kulturkreis gar nicht so leicht fällt. Wir sind es gewohnt, unsere Leistungen abzugleichen, uns einzuordnen. Wenn ich also beim Meditieren merke, dass sich die Einkaufsliste immer in den Vordergrund rückt und mich darüber ärgere, dass ich nicht loslassen kann, dann wird auch dieses Gefühl des Ärgers einfach angenommen. Es ist eben weder schlimm noch schlecht, dass es schwerfällt, loszulassen. Nathalie Fischer.
Generell ist der Umgang mit Bewertungen so wie der Umgang mit sämtlichen anderen Phänomenen, die kommen. Sie sind das beobachtende Bewusstsein. Sie beobachten zentriert, bewusst, gewahr, ohne dass sie sich einmischen.
Um noch mehr bei sich selbst anzukommen, hilft es, in den eigenen Körper hineinzuspüren. Dazu hat Jon Kabat-Zinn, der Begründer der Achtsamkeit, den sogenannten Bodyscan entworfen. Die Übung dauert etwa 25 Minuten. Man reist in Gedanken konzentriert durch seinen Körper, spürt in die einzelnen Regionen hinein, vom Fuß bis zum Kopf. Die Anleitung dazu kann man leicht im Internet finden. Selbst Krankenkassen bieten sie zum Download. Eine Übung, die auch Nathalie Fischer gerne weitergibt.
Der Clou an dieser Vorgehensweise vom Bodyscan ist, dass sie lernen, dass sie ihr Gewahrsein ganz zentriert, ganz fokussiert einfach auf etwas richten, ohne dass sie das bewerten, dass sie es analysieren, dass sie es verändern müssten. Beim Bodyscan also zum Beispiel jetzt, mein Atem geht da durch den Bauch oder so fühlt sich der Oberschenkel an. Nur wahrnehmen, was gerade ist.
Nichts tun, nichts denken. Können wir das überhaupt? Der Neurowissenschaftler Ulrich Ott erforscht, welchen Einfluss Meditation auf die Hirnstrukturen hat. Durch bildgebende Verfahren wie die Magnetresonanztomographie können die Wissenschaftler sehen, dass Meditation sich auf 8 verschiedene Hirnregionen positiv auswirkt. Es sind mehr Nervenzellen und vor allem mehr Verbindungen zwischen diesen Nervenzellen vorhanden.
Sie lernen, ihre Aufmerksamkeit besser in den Griff zu bekommen. Und man kann dann auch Leistungstests machen. Da gibt es ziemlich viel in der experimentellen Psychologie, wo sie Leistungsnetzwerke, also die Aufmerksamkeitsnetzwerkleistung bestimmen können. Und da sind die Meditierenden dann den normalen, gesunden Kontrollpersonen in der Regel überlegen.
In seinem Buch Meditation für Skeptiker legt Ulrich Ott aus der neurowissenschaftlichen Sichtweise nahe, warum Meditation nicht nur für unsere Psyche, sondern eben auch für unser Denken und unsere Leistungsfähigkeit von Vorteil ist. Denn Menschen, die regelmäßig meditieren, können sich nicht nur besser konzentrieren, sie können auch Informationen besser speichern.
Stellen Sie sich vor, es gehen Ihnen ständig sehr viele Dinge durch den Kopf. Und in diesem ständigen Hintergrundrauschen, in dieser Aktivität von Dingen, die Sie beschäftigen, sollen Sie jetzt Ihren normalen Alltag bewältigen. Und wenn Sie in der Meditation lernen, diese Hintergrundaktivität langsam runterzufahren und immer mehr sich auf das zu konzentrieren, was Sie jetzt tatsächlich tun, also nicht so leicht abschweifen, dann erhöht das natürlich die Qualität der Informationsverarbeitung.
Meditation und Achtsamkeitstraining scheinen also Ordnung zu machen in unserem Gehirn, und zwar messbar. Diesen Effekt nutzt man inzwischen auch immer häufiger in der Psychotherapie. Inzwischen ist das Prinzip der Achtsamkeit ein Teil der Verhaltenstherapie geworden, aus folgendem Grund.
Es gibt natürlich sehr unterschiedliche psychiatrische Störungen. Die häufigsten sind die Depressionen und die Angststörungen. Und die haben viel damit zu tun, dass wir einem starken Stress unterlegen sind. Und dieser Stress ist entweder durch uns selber gemacht, weil wir mit unseren eigenen Gefühlen nicht zurechtkommen, oder durch unsere Lebenssituation, weil wir halt mit vielen Dingen konfrontiert werden, die wir nicht einfach wegstecken können.
Also, so folgert der Psychiater Josef Aldenhoff, also müssen wir lernen, unseren Umgang mit dem Stress und den negativen Gefühlen zu ändern. Achtsamkeit kann ein guter Weg sein, sich vom Getriebensein durch die Emotionen zu lösen. Jon Kabat-Zinn vergleicht es so.
Du kannst die Wellen nicht anhalten, aber du kannst lernen, sie zu reiten.
In ihrer Arbeit als Verhaltenstherapeutin bemerkte Nathalie Fischer, dass es nichts bringt, ihren Patienten einfache Hilfssätze als Antworten auf schwierige Situationen mitzugeben. Das Problem? Ihre Patienten bemerkten nämlich gar nicht, wenn sie in eine solche Lage kamen. Sie waren nicht achtsam. Um Achtsamkeit zu schulen, nutzt Nathalie Fischer die Methoden des Biofeedback. Über Elektroden, die am Körper angebracht sind, kann ein Computer anzeigen, wie angespannt oder entspannt jemand an den entsprechenden Stellen ist. Ein Sichtbarmachen von Gefühlen.
Das ist wie so eine Achtsamkeitsmaschine, also so verwende ich die halt auch sehr gerne. Das heißt also, ich kann deutlich machen, wenn ich auf eine bestimmte Art und Weise denke, produziert es Stresshormone, die was im Körper auslösen. Nur dass ich meistens erst sehr verspätet merke, huch, jetzt wird es mir plötzlich eng im Hals. Jetzt geht mein Atem schneller. Und man kann dadurch, dass man das frühzeitig merkt, was die Psyche dann letztlich körperlich, somatisch auslöst, ganz treffgenau zurückführen.
Und das ist schon der ganze Trick. Die Gefühle zulassen, sie nicht verdrängen. Ein Mechanismus, der oft ganz automatisch zuschlägt und den man durch Achtsamkeit unterbrechen kann. Der Psychiater Josef Aldenhoff.
Wir wissen es ja meistens bei den positiven Gefühlen, wenn man die halt immer wieder haben will, dann verschwinden sie irgendwann. Das ist halt so. So ist es mit den negativen auch. Die werden aber am Leben erhalten, wenn wir sie dauernd wegstoßen. Und wenn das passiert, was im Zustand der Achtsamkeit passiert, dass sie da sein können, dass man sie anschauen kann, dann kann man erstmal was drüber lernen. Und zum anderen können sie dann irgendwann auch wieder sich auflösen und gehen.
Natürlich hört sich das leichter an, als es getan ist. Ein achtsames Leben will trainiert sein, umfassend und regelmäßig. Aber es lohnt sich. Der Neurowissenschaftler und Meditationsforscher Ulrich Ott hat Burnout-Patienten untersucht.
Da kann man auch schön zeigen, dass durch den Dauerstress, wenn das Stresshormon Cortisol sehr hoch ist, vom Pegel her auf Dauer, dass dort Strukturen im Gehirn leiden. Ja, insbesondere der Hippocampus, der vor allem für Gedächtnisfunktionen wichtig ist. Und wenn Sie jetzt jemanden beibringen durch Achtsamkeitsmeditation, wo er täglich sich hinsetzt und lernt, diese inneren Vorgänge, die zu Stress führen, zu beobachten und loszulassen, dann kann man nach 8 Wochen schon messbar im Gehirn zeigen, dass die graue Substanz im Hippocampus wieder zunimmt, dass es sich erholt.
Ganz wichtig, bei Menschen mit seelischen Erkrankungen sollte Achtsamkeit immer in therapeutischer Begleitung geschult werden. Die Begegnung mit inneren Gefühlswelten ist eine spannende Herausforderung, keine Frage. Aber bei emotional instabilen Menschen kann es dabei eben auch zu Komplikationen oder Verschlechterungen kommen. Beispielsweise dann, wenn sie es nicht gewohnt sind, ihre Gefühle zuzulassen. Wellenreiten will gelernt sein. Und wenn die Wellen besonders stark anrollen, dann könnte ein Untergang drohen. Deshalb besser mit Surflehrer ins Wasser gehen.
Es ist eben wie mit jeder Therapie. Neben den gewünschten Wirkungen kann das Achtsamkeitstraining bei Kranken auch unerwünschte Nebenwirkungen haben. Doch richtig angewendet scheint es den Menschen zu helfen, die sich darauf einlassen. Wir hören nochmal von Praktizierenden, wie die gelebte Achtsamkeit ihren Alltag verändert hat.
Ich habe gemerkt, dass meine Beziehungen sich mit anderen Menschen wesentlich verbessert haben. Im Umgang mit den Menschen, aber auch im Umgang mit mir selbst. Und ich ja mehr bei mir bin, als ich das vorher war. Vorher war ich halt überall und nirgendwo zugleich. Und jetzt priorisiere ich einige Sachen. Und das Interessante ist eben, dass ich dadurch auch irgendwie mehr Zeit gewonnen habe.
Persönlich merke ich ganz deutlich, wenn ich 3, spätestens 4 Tage lang nicht dazukommen, das ist dann schon sehr lang, dass ich von der Stimmungsstabilität her merke, irgendwas ist komisch. Also es ist so natürlich, ganz stabil zu sein und dann guten Zugang zu meinen Energien zu haben, dass ich merke, wie unangenehm es sich anfühlen kann, wenn ich da schludrig werde. Das heißt, es verschafft auch mir persönlich die Möglichkeit, dass ich merke, ich bin ganz flexibel. Also ich bin eine geduldigere Mama mit meiner Tochter. Dann, wenn ich weiß, ich habe das auch schön für mich heute wieder integriert. Es war meine Zeit für mich.
Dieses Image, das ich gegenüber anderen versuche darzustellen, da verstellen wir uns auch, das sind Fassaden oder Masken. In der Meditation geht es eigentlich darum, diese ganzen Schichten von Selbstdarstellung und Imagepflege aufzulösen und zu seinem wirklichen Selbst zu kommen, also authentisch zu werden, wahrhaftig zu werden.
Achtsamkeit hat auch was mit Selbstsorge zu tun, Selbstverantwortung und Selbstfürsorge. Das würde ich jetzt nicht egozentrisch oder egoistisch nennen, sondern das ist eine gesunde Form, auch auf sich selbst zu achten. Nur wenn ich auf mich selbst achte, kann ich auch auf andere wirklich achten.
Wenn Sie achtsam werden, dann machen Sie eigentlich das Beste, was Sie tun können, auch für Ihr komplettes Umfeld. Denn wenn Sie achtsam werden, dann steigen Sie aus diesem Kreisen um die ganzen eigenen Themen und wo Sie nur Ihre eigenen Ängste und Ihren Dauerfokus haben. Ich muss mich verteidigen, ich muss aufpassen, ich muss mir eine Ritterrüstung anlegen. All das wird gemindert. All das ist etwas, wovon Sie zurücktreten. Und dann können Sie das Gegenüber auch viel mehr sehen als das, was es ist.
Wenn man Untersuchungen anschaut über Leute, die viel Meditationserfahrung haben, im Vergleich zu Menschen, die keine haben, wie die mit Schreckreaktionen zum Beispiel, wie man sie experimentell durch bestimmte Bilder hervorrufen kann, umgehen, dann stellt man fest, dass die eine wesentlich reduzierte Stressreaktion haben. Also die reagieren einfach nicht oder nur sehr wenig auf diesen Reiz. Das Verblüffende ist aber, dass sie das tun bei einer gleichzeitig erhöhten allgemeinen Erlebnisqualität.
Nein, es ist keine Verarmung. Im Gegenteil, Meditierende beschreiben sogar, dass sie viel differenzierter und sehr lebendig die Emotionen spüren. Sie sind nur nicht von ihren Emotionen so stark getrieben, dass sie so starke Reaktionsmuster haben, die automatisch ablaufen. Ja, sie können sich auch noch ärgern, ja, aber sie sehen, wie dieser Ärger entsteht und wie er auch wieder vergeht. Und sie grübeln danach nicht noch den halben Tag oder die halbe Nacht darüber hin.
Achtsamkeit bedeutet nicht, dass es keinen Stress mehr im Leben gibt. Achtsamkeit bedeutet, dass dem, was mir im Leben passiert, ich damit anders umgehen kann. Also, dass ich inmitten des tobenden Sturms stehen kann und nicht umfalle.
Achtsamkeit als ein möglicher Schlüssel für einen gesünderen Umgang mit Stress und für ein selbstbestimmtes Leben. Das war das Gesundheitsmagazin zum Thema Achtsamkeit mit Beiträgen von Katrin Hasselbeck und Ulrike Ostner am Mikrofon.